Liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von unserem Podcast Law aufs Ohr. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Es geht um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz nach einem Jahr und die Frage, was das Gesetz denn für die Barrierefreiheit wirklich bewirkt hat. Und wir haben hier zwei Profis an Bord. Wir freuen uns sehr, Stefan Seidenberg vom Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg ist dabei und kann viel besser als auch andere Experten von den wirklichen Schwierigkeiten und Nöten und Anforderungen berichten. Und dann haben wir noch fachlich als Unterstützung meine liebe Kollegin Sarah Köppen, die uns fachlich hier unterstützt. Ich selbst als Moderator Axel von dem Busche ersetze heute mal Martin ausnahmsweise. Ja, worum geht's? Wir alle kennen das. Es gibt Websites, Apps, Online-Shops, E-Books, Bankautomaten, Zahlungsterminals, Kundenhotlines und viele alltägliche Dinge im Rahmen der Digitalisierung, die sollen allen zugänglich sein und natürlich auch Menschen mit Behinderung. Und da setzt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ein, das eben eine Teilhabe auch in der digitalen Welt ermöglichen möchte. Und es geht da halt wirklich nicht um so ein Annex nice to have, sondern es geht um eine selbstbestimmte Teilhabe im Alltag. Das soll durchgesetzt werden durch dieses Gesetz. Und vor circa einem Jahr, da sind die wesentlichen Vorschriften des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, häufig auch einfach nur BFSG abgekürzt genannt, in Kraft getreten. Und wir wollen heute mal eine Zwischenbilanz ziehen. Was hat sich tatsächlich verändert? Wo hakt es möglicherweise in der Praxis? Welche Rechte haben Betroffene? Wie können sie diese durchsetzen? Welche Rolle spielt der Datenschutz, wenn wir über Barrierefreiheit sprechen? Und ich sagte es bereits, ich habe hier zwei ganz besondere Gäste, die sich auch kurz einmal selber vorstellen. Lieber Stefan, hallo, viele Grüße und ja, sag mal ganz kurz was zu dir.
Ja, hallo Axel, mein Name ist Stefan Seidenberg. 49 Jahre alt, seit etwa 30 Jahren in der Situation selber, aufgrund einer starken Seheinschränkung, bin also bei zentral 2%, auf Barrierefreiheit angewiesen, speziell natürlich digitale Barrierefreiheit, und hatte seinerzeit das große Glück, aufgefangen zu werden vom Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf, Wortungetüm DVBS, und der seinerzeitigen Regionalleitung Carsten Warke, so ein Urgestein der digitalen Barrierefreiheit, die mich da quasi so als Mentor aufnahm, unterstützte man meinen Weg quasi in die Behinderung. Und durch, die Unterstützer auch des BSVH, des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg, natürlich auch regional sehr gut aufgehoben und seit der Zeit eben auch entsprechend engagiert. Die Behinderung hat mich so mitten im Studium getroffen, vor Ende des zweiten Studiums. Und von daher musste ich mich da ganz gut arrangieren und habe schnell gesehen, bist du im Bereich der digitalen Technik, der Informationstechnik fit, kannst du eine Menge erreichen, aber ich bin natürlich auch angewiesen auf Barrierefreiheit und das habe ich sehr schnell spüren gelernt.
Ja, ich glaube, Stefan, wenn du sagst, du wurdest aufgefangen, das halte ich aber für stark untertrieben. Ich glaube, die haben es geschafft, dich zu gewinnen. Wir haben uns ja schon kennengelernt. ja. Das würde ich ganz anders formulieren. Und Sarah, meine Kollegin aus dem Tech-Bereich, sagst du vielleicht auch noch ein paar Worte zu dir?
Sehr gerne. Hallo Axel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin Rechtsanwältin bei Teller Wessing in Hamburg und meine Beratungsschwerpunkte liegen im IT-Recht und im Tech-Recht. Insbesondere berate ich dabei zu digitaler Regulierung, Datenschutz und Cybersicherheit, was auch ganz gut zum heutigen Thema passt, weil Barrierefreiheit ja auch mittlerweile ein relativ wichtiges Thema im Bereich Compliance ist. Und ich freue mich sehr, da den rechtlichen Hintergrund hier zu supporten.
Ja, dann lass uns doch gleich mal beim Recht einsteigen, Sarah. Für die, die es noch nicht wissen, was ist denn genau das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz? Was verbirgt sich dahinter? Warum wurde es eingeführt? Helf uns doch mal auf die Sprünge.
Genau, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist das deutsche Umsetzungsgesetz zum European Accessibility Act. Mit dem European Accessibility Act wurde erstmals der private Sektor zur Barrierefreiheit verpflichtet. Vorher gab es entsprechende Verpflichtungen für den öffentlichen Bereich. Der Zweck des Gesetzes ist relativ klar. Menschen mit Behinderung sollen nicht faktisch vom digitalen und wirtschaftlichen Alltag ausgeschlossen werden. Und über die europäische Regulierung, also den European Accessibility Act, soll das Ganze dann auch noch zu einer Harmonisierung führen. Denn teilweise war es so, dass es in manchen Mitgliedstaaten schon ganz gut ausgeprägte Regelungen dazu gab, in anderen teilweise gar keine Regelungen. Das heißt, es war sehr stark fragmentiert. Und dieser European Accessibility Act soll eben dazu beitragen, dass es weitgehend vereinheitlicht wird für den privaten Bereich. Und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz will eben auch erreichen, dass Barrierefreiheit frühzeitig mitgedacht wird, also bereits wenn Produkte und Dienstleistungen gestaltet werden.
Und kurz mal für unsere Unternehmens-Podcast-Zuhörer, der typischerweise Adressaten einer Rechtsanwaltskanzlei. Wie läuft es zeitlich? Ist das schon on? Wie lange ist das on? Und wie siehst du die Umsetzung zurzeit? Ist das ein heißes Thema?
Genau, also das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist in Kraft getreten zum 28. Juni 2025. Deswegen machen wir jetzt auch die Folge ein Jahr Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das Gesetz selbst wurde aber auch schon 2021 verabschiedet. Das heißt, es gab eine längere Vorbereitungszeit für Unternehmen. Es gibt aber auch Umsetzungsfristen unter dem Gesetz. Das heißt, grundsätzlich gilt es bereits, aber für bestimmte Ausnahmen gelten eben Übergangsfristen. Und zwar einmal für Dienstleistungen, die mithilfe von Produkten erbracht werden, die bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes rechtmäßig eingesetzt wurden. Das betrifft zum Beispiel bestimmte bestehende technische Systeme oder Infrastrukturen, die für eine Dienstleistung genutzt werden. Und für diese Produkte gilt, dass sie eben erst ab dem 27. Juni 2030 compliant sein müssen. Eine andere besondere Ausnahme gilt noch für bestimmte Selbstbedienungsterminals, wie zum Beispiel Bankautomaten. Die haben eine noch längere Übergangsfrist, denn wenn diese eben auch schon vor Inkrafttreten des Gesetzes rechtmäßig eingesetzt wurden, können sie eben bis zu 15 Jahren, also bis ins Jahr 2040, weiterverwendet werden.
Man könnte meinen, du bist eine Sprecherin vom gesetzgebenden Organ. So schön, wie du das mitteilst, wie das alles läuft, warum das läuft. Jetzt wollen wir von dir, Stefan, aber mal wissen, wie sieht es denn in der praktischen Anwendung aus? Und wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, die ganze Vorbereitung zu dem Gesetz, sind die Verbände, seid ihr da angehört worden? Findet ihr euch wieder im Gesetz?
Okay, du hast das eben gerade schon selber zweigeteilt bei der Fragestellung. Ja, es gab durchaus eine Anhörung der Verbände. Die konnten Stellung nehmen, teilweise auch ja sehr dezidiert, mit viel fachlichem Hintergrund, juristischer Unterstützung. Und da gab es genügend Kritikpunkte, die durchaus geübt worden sind. Aber die Verbände sind angehört worden. Aber es gab eben auch Kritik. Einen hat Sarah eben auch schon selbst angesprochen, nämlich die teilweise ja, siehe Selbstbedienungsautomaten, man kann fast sagen epochalen Übergangsfristen, die dann eben auch teilweise schwer nachvollziehbar sind. Es gibt Ausnahmetatbestände, nicht? Auf Unverhältnismäßigkeit hat sich seinerzeit auch die öffentliche Verwaltung gerne berufen. Das ist dann auch wieder ein Aspekt, auf den man sich zurückziehen kann. Und natürlich war auch eine große Einschränkung. Wir reden ja hier nur von ganz bestimmten Produkten und ganz bestimmten Dienstleistungen, von Einschränkungen der Größe. Wen trifft das als Unternehmen beispielsweise? Es betrifft ja auch nur die Beziehung von Business zu Privatverbraucher, aber untereinander wiederum nicht. Also B2B, Business-to-Business-Verkehr. Und insofern gab es genügend Kritikpunkte, die die Verbände auch offen haben äußern können. Nach der entsprechenden, Verabschiedung des Gesetzes sind viele Kritikpunkte eben tatsächlich auch stehen geblieben und konnten nicht ausgeräumt gesehen werden.
Gut, das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Vielen Dank. Ich würde mal sagen, gemischtes Feedback bislang. Vielen Dank, Stefan. Und Sarah, nochmal zu dir. Wer ist denn betroffen vom BFSG? Wir haben natürlich zum einen Menschen mit Behinderung, die quasi, denen soll geholfen werden durch das Gesetz. Wenn wir als Unternehmensanwaltskanzlei von Betroffenheit sprechen, dann meinen wir meistens unsere Mandanten. Und betroffen klingt mir eigentlich in dem Zusammenhang viel zu negativ. Wer ist denn jetzt angehalten, zugunsten der Mitmenschen mit Behinderung hier Veränderungen an seinem Angebot vorzunehmen? Sprich, welche Unternehmen müssen was machen?
Wie Stefan ja gerade schon gesagt hat, sind noch lange nicht sämtliche Produkte und Dienstleistungen erfasst, sondern es sind vor allem Unternehmen, die in den Anwendungsbereich fallen, die bestimmte Produkte herstellen und bestimmte Dienstleistungen gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern anbieten. Also ganz klar der B2C-Bereich. Bei den Produkten geht es zum Beispiel um Smartphones, eben bestimmte Selbstbedienungsterminals. Darunter sind zum Beispiel Geldautomaten oder Fahrkartenautomaten zu verstehen, aber auch E-Book-Reader. Also sämtliche Produkte, die für den Zugang zu digitalen Informationen, Kommunikation oder alltäglichen Dienstleistungen besonders relevant sind. Daneben gibt es aber auch noch die Dienstleistungen, die erfasst sind. Und in unserem Beratungsalltag ist das eben ganz oft der E-Commerce-Bereich. Also das sind klassischerweise Online-Shops. Da kommt es dann darauf an, wie die digitalen Buchungsstrecken barrierefrei gestaltet werden können. Aber auch gibt es audiovisuelle Mediendienste. Das sind eben vor allem Streaming-Dienste, die eben darunter fallen können. Auf der anderen Seite, also neben dem klassischen E-Commerce-Bereich erfasst, sind zum Beispiel Telekommunikationsdienste, Webseiten oder Ticketdienste von Personenbeförderungsdienstleistern, Bankdienstleistungen für Verbraucher und E-Books einschließlich ihrer Software.
Das hört sich ja durchaus nach etwas an. Also vielen Dank, dass du das hast etwas greifbarer machen können. Und wenn wir jetzt mal einsteigen, in einen Teil des Themas, nämlich, dass wir Revue passieren, was denn im letzten Jahr passiert ist, eine Art Zwischenbilanz oder erste Bilanz ziehen, nachdem wir die Grundlagen und die Zielrichtungen des BFSG abgesteckt haben. Was hat sich verbessert? Wo klemmt es noch konkret? Stefan, vielleicht fängst du mal mit den positiven Sachen an und dann spiegeln wir mal die negativen Sachen. Wo hast du in den letzten 12 Monaten denn konkrete Verbesserungen bemerkt?
Also ich fange tatsächlich mal mit dem Positiven an, werde dann aber auch noch eine bisschen ernüchternde Einschränkung geben müssen. Mir selber ist tatsächlich aufgefallen, positiv durchaus, dass bei meinen Bankdienstleistungen dem eigenen Online-Verkehr, den ich da vornehme, Verbesserungen aufgefallen sind. Und das vor dem Hintergrund, dass meine eigene Hausbank mir erst sagte, Herr Seidenberg, das interessiert uns erst einmal gar nicht, das sitzen wir aus. Ich war erschüttert, nun ist es doch zu sehen, okay, da tut sich etwas. Problem ist natürlich, genau zu überprüfen, inwieweit werden die Vorgaben tatsächlich erfüllt. Das müsst ihr nochmal gesondert machen. Bewegt hat mich allerdings tatsächlich, auch der BSV hat eine eigene Informationsveranstaltung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gemacht, wie die Menschen, die dort kamen, erstmal den Rückschlag erlitten. Ach so, wir dachten, es wäre jetzt eine allumfassende Verbesserung zu Barrierefreiheit im privaten Bereich. Das ist nicht so. Was ist mit Haushaltsgegenständen? Was ist mit Kulturangeboten und dergleichen? Da war man erstmal stark ernüchtert. Das war schon zu spüren. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was, ich sag mal, uns so vielleicht am alltäglichsten begegnet. Sie machen den Einkauf, die Menschen mit ihren kleinen Kärtchen und kaufen Brötchen oder man sitzt im Restaurant beim Griechen um die Ecke und versucht, sein Essen zu bezahlen, wird wieder mit einem Automaten konfrontiert. Und interessanterweise, ich habe selber noch nie so viele nicht bedienbare Handgeräte gesehen, wie nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, nach dem Stichbuch. Und nach meiner eigenen Erkundigung, die sind auch neu ausgegeben worden. Das hätte also insofern nicht sein dürften. Das heißt, dieser Erfahrung macht man immer wieder. Es ist wenig spürbar und mich hat es auch nochmal sehr beeindruckt. Gebt das ruhig mal an dieser Stelle mit dazu. Ich habe eine kleine Fokusgruppe nochmal in Auftrag gegeben, um zu sehen, okay, was spürt so der Jedermann, der sich jetzt nicht so fachlich mit der Thematik auseinandersetzt wie ich, von den Auswirkungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes. In den meisten Fällen ist das gar nicht bekannt. Man hat keine konkrete Vorstellung und das fand ich sehr bemerkenswert. Es gab keine Rückmeldung der Fokusgruppe. Also so viel kommt bei den Menschen nicht an und auch in den Medien merkt man nicht so viel. Das ist sehr vereinzelt. Es gab 1-2 Rückmeldungen, die sagten, im Bankensektor hatte ich den Eindruck, da tut sich etwas. Aber das war es überwiegend auch.
Das ist ja, ich sag mal, ein nüchternes Fazit nach einem Jahr. Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, dass das schon mit dem Begriff Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, dass das möglicherweise in die Irre führt und ein viel weiterer Anwendungsbereich da reininterpretiert wird. Wahrscheinlich hätte man das Digitales oder Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in der Digitalisierung nennen müssen, also dass man gleich weiß, worum es hier eigentlich geht und worum es nicht geht. Und dann fand ich auch interessant, auch ein Aspekt, der vielleicht nicht mitgedacht worden ist, der ist Geschwindigkeit. Wenn wir heute in einer Zeit, wo der technologische Wandel extrem schnell ist, ich sag mal, im Halbjahrestakt auch neue Endgeräte vorgesetzt bekommen, dann muss man wahrscheinlich zukünftig da noch einen anderen Dreh finden, wie das barrierefreie Stärkungsgesetz noch stärker schon bei der Produktion neuer Geräte mit berücksichtigt wird und nicht erst hinterher nachträglich reingebastelt. Also aus dem Datenschutz kennen wir das Privacy by Design und Privacy by Default und dass man so entsprechende Grundsätze da vereinbaren sollte. Wenn es die nicht gibt, Sarah, vielleicht haben wir das ja schon.
Ja, also meine Erfahrungen aus der rechtlichen Beratung eben sind vor allem bezogen auf den E-Commerce-Bereich. Und da kann ich berichten, dass es viele E-Commerce-Unternehmen tatsächlich auf dem Schirm haben, dass es was zu tun gibt. Und wo wir ins Spiel kommen, ist tatsächlich erstmal die Awareness, die zu schaffen ist, dass unsere Mandanten von diesem Gesetz erfahren, weil das ist tatsächlich in vielen Fällen gar nicht unbedingt der Fall. Und dann auch, dass wir die Anwendbarkeit prüfen für die Mandanten. Weil wie es so oft ist bei Gesetzestexten, ist, dass das Gesetz teilweise sehr uneindeutig formuliert ist und Mandanten sich fragen, okay, falle ich überhaupt unter eine Dienstleistung im elektronischen Geschäftsverkehr? Was ist das überhaupt? Also in einem ersten Schritt müssen wir immer erstmal die Anwendbarkeit prüfen für Mandanten. Und aus der Anwendbarkeit ergeben sich dann eben auch die Pflichten, die die Mandanten erfüllen müssen. Das heißt, es wird ja immer differenziert zwischen Produkten und Dienstleistungen. Bei Produkten ist es tatsächlich so, dass Produkte, die unter das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz fallen, dann eben auch von Anfang an barrierefrei zu gestalten wären. Das Gleiche gilt für Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr. Also wenn ich zum Beispiel etwas kaufen kann auf einer Webseite, muss ich theoretisch den gesamten Bestellvorgang barrierefrei ermöglichen. Und da ist dann eben auch immer noch die Frage, was gehört denn alles zum Bestellvorgang? Muss ich beispielsweise meine AGB und Datenschutzhinweise auch barrierefrei bereitstellen? Wahrscheinlich schon. Also es reicht dann nicht, sich alleine auf die Bestellstrecke und den Warenkorb zum Beispiel zu fokussieren, sondern man muss irgendwie in der Praxis gucken, was alles damit zusammenhängt. Bei Produkten kommt es dazu dann immer auch noch auf die konkrete Rolle des Wirtschaftsakteurs an. Da unterscheidet man zwischen Herstellern, Einführern und Händlern und die Pflichten orientieren sich dann ganz klar daran. Und erst in einem nächsten Schritt, also wenn ich für mich definiert habe, falle ich unter den Anwendungsbereich und inwiefern falle ich darunter, dann kann ich daraus ableiten, was sind denn meine Pflichten? Und dann machen Unternehmen ganz oft etwas, das nennt sich Gap-Analyse. Das kennt man zum Beispiel auch aus dem Cybersicherheitsrecht. Man schaut, was sind denn die gesetzlichen Anforderungen und was setze ich davon tatsächlich schon um? Das Ganze passiert dann auch oftmals zusammen mit technischen Dienstleistern im Bereich der Barrierefreiheit, weil unsere rechtliche Beratung gar nicht so weit gehen kann. Also wir können natürlich sagen, was sind die rechtlichen Anforderungen. Aber bei der technischen Umsetzung brauchen wir dann ganz oftmals eben diese technischen Dienstleister, die dann eben die technischen Anforderungen umsetzen können.
Und Stefan, wenn du jetzt mal so eine Gap-Analyse machst, ja, und zwar zwischen dem Gesetz, wie es sein sollte, und dem Alltag, wie du ihn erlebst, im Hinblick auf das Bestehen oder Nichtbestehen von gravierenden Barrieren, wo hakt es denn da noch ganz besonders?
Also ein Stichwort hat Sarah eben auch schon gegeben, Awareness. Ich habe ganz deutlich den Eindruck, dass vielfach die Regelungen des barrierefreien Stärkungsgesetzes auch dort, wo man sie erwarten dürfte, überhaupt nicht bekannt sind. Das bringt natürlich so ein ganz menschliches Problem schon. Man befindet sich in einer Situation, möchte einen Bezahlvorgang machen, stellt fest, ich kann das gar nicht, muss aber irgendwie aus der Situation herauskommen und freundlicherweise wird mit einer angemessenen Vorkehrung, die eben sein kann, die Kellnerin, der Kellner hilft mir eben und gibt meine Geheimzahl ein beim Bezahlvorgang. Das ist natürlich nicht das, was man befriedigend findet. Und man kann in der Situation auch nichts tun. Also da müsste im Vorwege schon eine ganze Menge mehr gemacht werden in Richtung inklusiver Teppich, um den, ja, eigentlich den Menschen, die Nutznießer dieser ganzen Regelung sein soll, den Weg zu erleichtern. Denn im Weiteren, sag mal, den Weg einzuschlagen, für seine Rechte zu kämpfen, das ist sehr anstrengend. Also da könnte gerne eine Menge mehr im Bereich der Marktüberwachung gemacht werden, um den Betroffenen das Leben zu erleichtern, diese Arbeit schon einmal abzunehmen. Müsste fliegende Unterstützung kommen, Wobei ich immer finde, der Weg ist da schon ganz gut geebnet mit Veröffentlichungen und Hinweisen zur Gestaltung. Und es wäre natürlich auch wirklich sehr wünschenswert, wenn der Bereich weiter ausgedehnt wird. Wir hatten das eben schon auf andere Lebensbereiche, kulturelle Bereiche, den B2B-Sektor, also von Geschäft zu Geschäft. Und würden dort für eine größere Sicherheit sorgen und für eine Ausdehnung der Geltungsbereiche. Das wäre, finde ich, schon mal sehr schön, denn das hat viele Menschen komplett überrascht, was es da an Einschränkungen gibt.
Ich nehme mal das Thema, das Stichwort Awareness auf und springe mal einen Gedanken weiter. Nochmal aus dem Bereich, auch Datenschutzbereich, was sehr zur Awareness beigetragen hat, ist die Stärkung der betroffenen Rechte, die ausgeübt werden im großen Stil. Ist das vielleicht ein Punkt, der beim Barrierefreiheitsstärkungsgesetz nicht so stark, nicht so stark ist wie in anderen Bereichen? Gibt es überhaupt betroffene Rechte? Wenn ja, werden die genutzt, um Interessen durchzusetzen?
Wer mag darauf antworten? Sarah?
Du,
können
Stefan,
wir beide machen?
Dass
ja,
ich,
okay.
Ich,
gerne. Also wir haben ja im Grunde für die Betroffenen ganz ähnliche Mechanismen, wie wir sie schon für den öffentlichen Sektor über die Webrichtlinie kennen. Man kann eine Barriere melden, es muss eine Erklärung dazu geben, die kann man einsehen. Aber die Frage ist eben für meine Begriffe, was wird den Betroffenen dann aufgebürdet? Nicht? Man muss im Grunde Beobachtung machen, muss Buch darüber führen, technische Hinweise berücksichtigen, man muss den Weg zu dem Anbieter der Dienstleistung des Produkts machen, sich mit dem auseinandersetzen. Ist das unbefriedigend? Wird man sich an die Marktüberwachung melden, wenden können? Und die ist im Grunde noch gar nicht richtig greifbar. Das hätten wir eigentlich schon längst erwarten dürfen. Und was ist dann? Dann hat man einen relativ komplizierten Weg vor sich. Also da wäre es tatsächlich schön, wenn das, ich sag mal, mit Unterstützung von Verbänden, eventuell auch des Verbraucherschutzes, das ist die nächste Möglichkeit, geschehen könnte. Vielleicht wird ein Weg auch noch nicht so ganz gesehen. Das wird noch gar nicht so diskutiert. Wir haben ja nun auch zumindest für Produkte Eigenschaften zu erwarten, nämlich die Eigenschaft der Barrierefreiheit. Und wir können da die üblichen Rechte in Anspruch nehmen wie, ist nicht hergestellt, vielleicht kann man mindern, vielleicht kann man zurücktreten, Ähnliches machen. Das wird noch gar nicht so sehr diskutiert. Aber es ist eine Menge, was dem Einzelnen dann aufgebürdet wird, der ohnehin in seinem Leben schon stark belastet ist. Aber das wäre eigentlich der Weg, der für die Betroffenen offen steht. Wir melden uns bei den Anbietern und versuchen, damit Klärung herbeizuschaffen.
Ja, da hoffe ich mal auch. Im Übrigen, ich habe ja die Parallele zum Datenschutz gerade gezogen, dass es da sich nicht so entwickelt wie in dem Bereich, dass sehr viel über, ich sag mal, überzogene Beschwerden versucht wird, das Recht durchzusetzen, teilweise auch in unserem Bereich, im Datenschutzbereich, mehr und mehr rechtsmissbräuchlich. Also das ist vielleicht nicht der Königsweg. Der Königsweg wäre natürlich, wenn die betroffenen Unternehmen da sich so aufstellen, dass sie die Sachen umsetzen. Wie sind denn, Sarah, wo hakt es denn da? Was kriegen wir damit aus der Praxis? Wo liegen denn juristisch und organisatorisch die größten Stolpersteine für unsere Mandanten, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz umzusetzen?
Ich glaube, die Probleme bestehen gar nicht mal so sehr in der Umsetzung, sondern eben erstmal in der Anwendbarkeit des Gesetzes bzw. der Betroffenheit. Also ich erlebe das oft, dass Mandanten dieses Gesetz auf dem Schirm haben, aber sich gar nicht so wirklich was darunter vorstellen können und dann eben zu uns kommen, weil sie Probleme haben, dieses Gesetz zu interpretieren und sich eben fragen, ob das denn überhaupt auf sie anwendbar ist. Gerade, wie ich schon sagte, weil die Regelungen teilweise so unklar sind oder dann eine vertiefte rechtliche Prüfung erfordern. Die Reichweite ist teilweise auch unklar. Das habe ich ja gerade eben schon versucht, anhand des Webseitenbeispiels klarzumachen. Also das Gesetz sagt, eine Dienstleistung im elektronischen Geschäftsverkehr muss barrierefrei sein. Aber es gibt dann oftmals auch Auslegungsspielräume bezüglich der Reichweite. Was ist denn überhaupt eine Dienstleistung im elektronischen Geschäftsverkehr? Und da gibt es in der Praxis auch teilweise unterschiedliche Auffassungen dazu. Zu beachten ist auch, dass ja nicht nur das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz den European Accessibility Act umsetzt, sondern auch der Medienstaatsvertrag. Der gilt insbesondere in Bezug auf audiovisuelle Mediendienste. Das heißt, das müssen Mandanten eben auch noch beachten, dass es eben nicht nur das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gibt, sondern daneben auch ein anderes Gesetz. Und dann besteht auch oftmals die Frage, welches Gesetz gilt denn dann überhaupt für mich? Muss man dann jeweils parallel reinschauen und eben die Anwendbarkeit erstmal feststellen? Und ich glaube, da besteht daneben noch der größte Bedarf. Wenn man die einmal festgestellt hat, dann kann man sich eben einen technischen Dienstleister suchen und das Ganze eben umsetzen lassen oder vielleicht auch in-house umsetzen. Aber ich würde sagen, das größte Problem liegt definitiv noch in der Anwendbarkeit und Betroffenheit.
Da haben wir ja eine wirkliche Parallele zu den ganzen anderen neuen Digitalgesetzen. Nehmen wir den AI Act, den Data Act, NIS 2. Das erleben wir ja auch, dass eine ganz große Schwierigkeit ist, in der praktischen Umsetzung überhaupt festzustellen, bin ich denn betroffen? Falle ich da drunter? Ich finde das, einen mittleren Skandal. Man sollte von einem Gesetz erwarten, dass man das aufschlägt und weiß, ich falle da drunter, ja oder nein. Und muss da nicht erst Gutachten beauftragen, um festzustellen, ob ich betroffen bin oder nicht. Aber das scheint wohl in der digitalen, komplexen Welt viel schwieriger zu sein als in der analogen. Eine richtige Lösung dafür habe ich auch nicht, außer zu meckern. Insofern nehme ich das ein Stück weit auch als Kritik zurück und komme nochmal zum letzten Thema. Das wäre doch alles viel einfacher, auch mit der Anwendbarkeit, Sarah, wenn wir Leitlinien hätten. Wenn nicht also jedes Unternehmen gucken müsste, bin ich betroffen, bin ich nicht betroffen, sondern wir eine Überwachungsbehörde hätte, die dann auch regelmäßig Leitlinien rausgibt und an Praxishilfen, auch was die Anwendbarkeit angeht, ja, das veröffentlicht. Wer ist denn die Überwachungsbehörde? Findet Überwachung statt? Wird die als, streng wahrgenommen?
Genau, also zuständig ist die Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen mit Sitz in Magdeburg, welches eine gemeinsame Einrichtung der Bundesländer ist. Und daneben gibt es noch die Bundesfachstelle für Barrierefreiheit, die im Übrigen auch so FAQs veröffentlicht hat. Die sind aber, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, immer noch von Juli 2025, also wurden seitdem scheinbar nicht nochmal geupdatet, die quasi grundsätzlich so Guidelines für die praktische Auslegung sein sollen. Teilweise besteht da trotzdem aber noch sehr viel Auslegungsspielraum. Also es hat sich in der Praxis gezeigt, dass es leider nicht ausreicht, einmal in diese Guidelines reinzuschauen. Aber jetzt einmal zurück zur Behörde in Magdeburg. Die ist sowohl für Produkte als auch für Dienstleistungen zuständig und kann so zum Beispiel prüfen, ob ein Online-Shop die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes erfüllt. Die Prüfung durch die Behörde kann dann entweder anlassbezogen erfolgen, etwa weil sie Beschwerden oder Hinweise bekommen hat, aber auch durch eigene Marktüberwachungsmaßnahmen. Das heißt, die Behörde ist eben auch angehalten, selbst zu überprüfen, ohne konkreten Anlass, ob bestimmte Dienstleister oder Hersteller beispielsweise barrierefreie Produkte und Dienstleistungen anbieten. Ich habe dazu auch gerade einen aktuellen Bericht gesehen des MDR, der hat berichtet, dass die Behörde seit Aufnahme ihrer Tätigkeit bereits fast 700 Meldungen erhalten hat. Das heißt, natürlich, wenn man sich irgendwie die deutsche Einwohneranzahl anguckt, das ist jetzt nicht so eine große Zahl, aber die Behörde ist eben auch immer noch in der Findungsphase. Das heißt, ich glaube, die sehen sich da erstmal sehr viel, mit sehr viel Arbeit auseinandergesetzt. Und wenn eine Behörde denn dann eine Überprüfung vornimmt und einen Verstoß feststellt, kann sie dann auch verschiedene Maßnahmen ergreifen. Sie kann die Unternehmen in einem ersten Schritt erstmal dazu auffordern, die festgestellten Mängel zu beseitigen, zusätzliche Informationen anfordern. Und bei fortbestehenden Verstößen kann sie dann auch weitergehende Maßnahmen treffen. Im Extremfall, sage ich mal, können Produkte vom Markt genommen oder Dienstleistungen vorübergehend untersagt werden. Außerdem ist auch eine Sanktion, also Geldbuße vorgesehen von bis zu 100.000 Euro, die aber natürlich auch vergleichsweise gering ist, wenn man das zum Beispiel mal mit der DSGVO oder eben auch Cyber Security wie zum Beispiel NIS 2 vergleicht.
Du hast ein gutes Stichwort genannt und zwar Findungsphase. Und das bringt mich dahin, dass man sagt, vielleicht müssen wir auch einfach noch ein bisschen Geduld haben, bis das richtig läuft. Unsere Erfahrung auch mit anderen Gesetzen ist, wenn ein Gesetz erlassen wird und da in Kraft tritt und wirksam ist, ist es beileibe nicht so, dass das alles schon flutscht und läuft. Das braucht 3, 4, 5 Jahre, bis die Aufsicht funktioniert, bis das Personal an Bord ist, bis sie auch fachlich so weit sind, dass sie die Sachen richtig überwachen können. Insofern hoffe ich mal, dass das einfach sich ein Stück weit verbessert, je länger das Gesetz in Kraft wird und wir auch ja, so eine Art Enforcement-Praxis da sich herausbildet. Insofern, Stefan, unsere Abschlussfrage jetzt nur an dich. Wenn du einen Wunsch frei hast, welche konkreten Verbesserungen am Gesetz und oder in der Umsetzung wünschst du dir denn?
Also einmal das, was ich schon erwähnt habe, tatsächlich eine Ausweitung der Bereiche, die von dieser Teilhabemöglichkeit erfasst werden, aber ebenso eine Verstärkung auch im Bereich der Marktüberwachung, um einfach den Betroffenen die Hürde zu nehmen, auf einem Verwaltungswege sozusagen für ihre Rechte einzustehen. Das ist eine Hürde, das kann man nicht anders sagen. Das würde ich schön finden. Und tatsächlich, wenn ich mir die letzten Veröffentlichungen angucke, die Robert Richard, ich sage jetzt mal der Leiter der Marktüberwachung, wenn ich mir das überlege, die Sanktionierung wird immer das letzte Mittel sein. Es wäre schon schön, wenn wir dann auch ein etwas schärferes Schwert hätten, um etwas durchzusetzen, denn viele Menschen waren auch da überrascht. Ach so, ich kann damit gar nicht Barrierefreiheit durchsetzen, sondern, Sarah hat es gesagt, Produkt kann zurückgezogen werden, die Dienstleistung wird erstmal ausgesetzt. Das bedeutet nicht, dass sich tatsächlich damit dann der inklusive Teppich ausbreitet. Das würde ich schon schön finden, wenn wir da ein bisschen mehr Durchsetzigkeit hätten. Ne?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden für den spannenden und sehr instruktiven Einstieg in das ganze Thema Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, euch hat es auch gefallen und uns ist das gelungen, was wir damit bezweckt haben, dass wir zu diesem Thema einmal juristisch und auch auf der Betroffenheitsseite so einen Einstieg leisten, dass man weiß, worum es hier überhaupt geht und worum es sich dreht. Dir, Stefan, wünsche ich dir noch viel Erfolg, ja, auf dem mühsamen und steinigen Weg, die Interessen hier weiter durchzusetzen. Aber ich glaube, auf dem Weg bist du schon. Sarah, auch dir vielen Dank. Und ja, uns allen heute noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.
Ja, danke sehr. Tschüss.
Danke fürs Kommen.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.